Willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Hast du auch schon mal von deinem eigenen Weingut geträumt? Da bist du auf jeden Fall nicht alleine. Ulrike und Robert haben sich nach deren Doktorabschluss in Naturwissenschaften, Wahnsinn, den Traum vom eigenen Weingut erfüllt. Heute ist es das Weingut Feldtheorie. Im Probeschluck-Podcast philosophiert Robert heute mit mir gemeinsam über alte Reben, die typische deutsche Lese und Blaufränkisch im Kammtal. Bist du bereit für den Probeschluck? Ja, wir haben Dienstagabend und schon ein paar Tage jetzt nach der Eröffnung, habe mich schon ein bisschen erholt jetzt von vielen Verkosten mit vielen Leuten und ich freue mich endlich wieder eine neue Podcast-Episode aufnehmen zu dürfen, heute mit dem lieben Robert von Weingut Feldtheorie. Ich bin schon ganz gespannt, endlich was zu verkosten. Wir haben es ja oft probiert, immer ist irgendwas dazwischen gewesen, genau, aber ich freue mich echt, dich hier zu haben oder euch, kann man ja fast besser sagen. Und ja, ich gebe vielleicht dir das Wort. Vielleicht stellst du dich vor für die, die ich noch gar nicht kenne.
Ja, danke, ja. Gern. Also ich bin ja nur ein Teil der Feldtheorie. Der zweite Teil ist meine Partnerin, die Ulrike, die ich ab jetzt, wenn ich sie benennen werde, immer Uli sagen werde. Und wir haben seit letzter Lese ein drittes Mitglied dabei. Der ist heute dabei, der kleine Shrimp, unser Hund, unser einziger Mitarbeiter, außer uns selbst. Genau, ja. Ja, wo sollen wir anfangen? Uns gibt es seit 2022 gibt es das Weingut. Wir sind über den Wein in die Wachau, ins Kremstal, ins Kammtal gekommen, nach Krems, sagen wir mal. Mhm. Und haben uns so verliebt in die Region, in die Weinregion und haben gesagt, okay, wir möchten hier bleiben. Und dann haben wir, wie das halt so ist, Wohnungen umziehen. Tralala. Und dann haben wir gesagt, naja, es war ja immer die Idee, wenn wir mal irgendwo stationär sind, dass wir dann auch versuchen wollen, eigenen Weinflächen, einen Weingarten, ich habe gar keine genaue Idee, da mal was anzufangen. Und dann haben wir uns einfach haben wir inseriert und geschaut und gesagt, wir suchen halt nach Weingärten, Weintrauben etc. Und dann hat sich der ehemalige Besitzer unserer Weingärten, der Josef Leitner, bei uns gemeldet.
Und echt? Okay, cool.
Der hat, genau, beim Winzer, also ganz klassisch über eine Anzeige in einem Magazin, wie 1995. Und ja, der hat, ist in vierter Generation Weinbauer, hat das selber aber nur noch im Nebenerwerb betrieben und ist in Ruhestand gegangen und hat festgestellt, dass die Weingärten, die er noch hatte, ihm zu viel Arbeit sind, weil ja, die nachfolgende Generation hatte kein Interesse dran, das zu übernehmen. Und dann haben wir von ihm die Weingärten übernehmen dürfen. Also klingt jetzt so einfach, war ein längerer Prozess. Am Ende stand dann im Februar 2022 hatten wir dann 3,3 Hektar im Kammtal. Mhm. Was echt cool war natürlich. Das war auch ein Riesen, also bis es dahin geht, das ist ja, da ist ja viel Technisches mit verbunden, wenn man so landwirtschaftliche Flächen erwerben will als Nicht-Landwirt. Das ist nicht so einfach. Und wir waren sehr glücklich und ja, sind zu Bett gegangen nach einer Flasche Shampoos und vielleicht noch zwei.
Oder zwei.
Und sind aufgewacht am nächsten Morgen und dann schlug mir die Uli nur so auf die Schulter und meinte, du weißt schon, wir haben keinen Spaten, wir haben keinen Traktor, wir haben keinen Keller, wir haben keinen Tank, wir haben keine Weinpresse, wir haben gar nichts. Aber wir haben 3,5 Hektar Weingärten, was jetzt auch gar nicht vielleicht so wenig ist, wie wir dachten eigentlich.
Vor allem für den Anfang, oder?
Ja, genau, also, von null weg. Und cool. Ja, hatten dann konnten dann zum Glück Traktor und Co. auch vom ehemaligen Besitzer übernehmen. Also wir haben einen alten Traktor, der ist genauso alt wie wir, mit den einfachsten rudimentären Geräten, was eh sehr gut passt, da wir versuchen, so wenig wie möglich nur mit dem Traktor im Weingarten überhaupt zu arbeiten. Mhm. Und haben uns dann einen Keller gesucht, das war eine Odyssee, aber am Ende ist es uns geglückt, auch wieder über eine Aufhäng-Abreißzettel im Billa haben wir okay. einen Weinkeller gefunden. Der Keller selbst ist wirklich super cool. Das ist ein alter Kellergassenkeller, der renoviert wurde in Ende der 80er, Anfang 90er, so dass man da schon relativ modern drin arbeiten kann, aber trotzdem noch, wie man es so kennt, mit Kellerröhre, mit gemauerter Kellerröhre oder mehreren gemauerten Kellerröhren und ganz vielen verschiedenen Niveaus, was natürlich toll ist, in dem Sinne, dass wir wirklich viel mit Schwerkraft machen können, aber auch bedeutet, dass wir viel tragen müssen. Ja, und dann haben wir unsere erste Lese gemacht 2022. Im August konnten wir einen Keller und dann konnten wir eine Lese machen.
Genau. Ging schnell. Ging schnell von der Idee wahrscheinlich, oder? Oder wann ist die Idee entstanden?
Ja, ich meine, was soll das? Ja, die Idee. Ich meine, die Idee war schon.
Schon länger.
Also man muss ja sagen, also wenn man vielleicht ein bisschen weiter vorne, das ist quasi die kurze Genese des Weingut-Feldtheories, aber unsere Genese in Sachen Wein ist ja eine andere. Wir haben ja beide Naturwissenschaften studiert und haben dann während unserer Doktorarbeit, eigentlich waren wir immer beide Whisky-Enthusiasten, und während unserer Doktorarbeit haben wir zum Wein gefunden, am Urlaub in Neuseeland im Camper, es hat geregnet, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir sind einfach spontan auf ein Weingut gefahren und das war ein ganz kleines Weingut. Der Besitzer war ehemaliger Physikprofessor, seine Frau war Biochemikerin, also saßen wir da als Chemiker und Physiker
auf dem Tisch mit einer Flasche Wein,
mit anderen Chemikern und Physikern, die auch ein Weingut Quereinstieg gegründet haben. Ja, und das hat dann einfach unsere Begeisterung für den Wein entfacht. Und dann sind wir zurückgekommen. Die Uli hat dann direkt die Wesets gemacht, 2 und 3. Ich habe den Rest Urlaub in der Lese in Deutschland verbracht. Und als wir dann mit unseren Doktorarbeiten fertig waren, haben wir gesagt, wir wollen das versuchen. Und dann haben wir halt klassisch Lese Deutschland, Lese Australien. Und dann haben wir uns halt mal hingesetzt, so Return of Experience, und haben gesagt, ist das das jetzt? Und haben einstimmig beide gesagt, ja, das ist es. Und dann haben wir uns eben eine neue Lese in Europa wieder gesucht, genau. Und da sind wir dann beim Roland Wehlich im Burgenland in Lutzmannsburg gelandet. Und von da nochmal kurz nach Australien, aber dann auch schon wieder zurück zum Roland. Ein Jahr beim Roland und dann von da zu den Knolls. Dann waren wir, also das hat uns dann nach Krems gebracht oder in die Wachau. Nach dem Weingut Knoll habe ich dann im 21er Jahr noch bei der Grabenwerkstatt eine Saison gemacht. Cool. Und die Uli hat dann, war noch ein bisschen länger als ich bei den Knolls und ist dann ins Weinlabor nach Langenlois im Lagerhaus Weinlabor. Was natürlich fürs Weinlabor ideal. Ich glaube, es läuft selten jemand rein mit einem WZ Level 3 und einem Doktor in Chemie. Das war so Faust aufs Auge. Für uns in Sachen Weinmachung ein bisschen lustig, weil wir alle unsere Weine ja ungeschönt und unfiltriert produzieren. Also ein bisschen kontra zu Ulis Nebenjob, den sie jetzt noch hat.
Aber das stelle ich mir eigentlich ziemlich cool vor. Ich habe an das noch gar nicht gedacht, dass wenn man Naturwissenschaft irgendwas studiert hat und dann mit Wein in Berührung kommt, kommt das normalerweise öfters vor oder ist das nicht so gängig, der Werdegang?
Also ich meine, es gibt ja noch einen anderen Robert im Kammtal, der auch Wein produziert und vorhin Physik studiert hat, der Robert Herbst.
Okay.
Also von daher, man sollte meinen, das wäre recht einzigartig, aber im Kammtal gibt es schon mal zweimal mit demselben Namen. Okay. Ich glaube, es gibt jetzt sicherlich keine natürliche Trajektorie, gerade von der, also ich habe ja die Physik studiert, von der Physik ist es jetzt wirklich eher ungewöhnlich. Chemie, natürlich Lebensmittelchemie ist auch immer, aber das war eigentlich auch nicht Ulis Spezialisierung. Also für uns war das wirklich ein krasser
Schritt,
Wechsel, also in Sachen Karrieren. Weil wir haben, wir wollten es halt einfach ausprobieren und schauen, was geht. Oder wie es geht, vor allem wie es geht und wie es gemacht wird. Und dann haben wir einfach gesagt, was soll schon passieren? Wir probieren es jetzt. Und wenn wir in 2 Jahren sagen, es war doch nichts, dann hätten wir immer noch in unsere alten Jobs zurückgekonnt. Mhm. Ist ja nicht mehr 1956, wo 2 Monate Lücke im Lebenslauf ein Problem darstellt.
Absolut, ja. Aber vorher schon Wein getrunken? Oder war das einfach so der große Schritt einfach in was ganz was Neues?
Naja, ich meine, wie gesagt, halt während der Doktorarbeit in diesem Urlaub quasi Begeisterung, da sicherlich davor. Ich meine, ich komme aus Mainz, ist ja eine echte Weingegend in Deutschland, aber Uli kommt aus Tübingen, also auch so ein bisschen Weingegend zumindest da unten. Und wir haben sicherlich immer wieder Wein getrunken in unserem Leben, aber Also die echte Auseinandersetzung mit dem Thema hat dann eigentlich erst später stattgefunden. Aber es war jetzt nicht vollkommen fremd. Aber keiner von uns beiden kam jetzt aus dem Haushalt, wo der Vater eine Bordeaux-Sammlung im Keller hätte oder ähnliches. Leider. Schön wäre es.
Ja, kenne ich auch nicht. Aber ja, ja.
Aber hin und wieder wäre schön. War schön, wenn man so dieses, ich beneide immer die anderen Menschen, diese, wo das so in der Familie schon immer so war, wo das mal so mitgelaufen ist. Bei uns, für uns und für unsere Familien war es, also unsere Eltern trinken auch alle Wein und mittlerweile mehr und auch mit mehr Verständnis als früher, aber es war jetzt nicht, also es war wirklich ein Sprung ins Blaue.
Cool.
Für uns ein bisschen. Aber die Weinwelt ist ja auch easy, muss man sagen. Ja, also ja. Solange du nur saisonmäßig für die Ernten bei jemandem auftauchen willst, sucht ja jedes Weingut jemanden.
Das ist nicht so schwer, ja, absolut. Würdest du sagen, hat euch die Ausbildung jetzt so für das, was ihr jetzt macht, schon irgendwie was gebracht? Oder würdest du sagen, in welche Richtung hättest du jetzt in dem Sinn so den Vorteil, weil du jetzt das Studium
hast? Oder muss ja kein Vorteil sein, zwangsweise, aber ich glaube, in zweierlei Hinsicht ist es recht speziell, wenn man mit einem Background, sagt man ja, mit einem Hintergrund in Naturwissenschaften in die Weinwelt abdriftet. Zum einen, ich glaube, man muss vielleicht dazu sagen, wie wir Wein machen. Also wir machen ja, habe ich vorher schon gesagt, wir machen alles von Hand im Weingarten, so viel wie es geht. Wir schönen unsere Weine nicht, wir machen nur Spontangärung und unsere Weine sind unfiltriert. Mhm. Und wenn ich meine, wir schönen unsere Weine nicht, dann wir benutzen auch kein Bentonit. Das Einzige, was wir für den Wein benutzen, ist Schwefel und ein bisschen Hefe-Rinde-Präparat, wenn die Gärung anfängt zu stocken. Ja, und das war's. Also in dem Sinne, in den Weingärten sind wir biologisch, also wir haben sie auf biologisch umgestellt, werden dann 2025 biologisch sein und sind also zwei Präparate weg von einer biodynamischen Zertifizierung, ja, wenn man das jetzt anstreben wollte. Was zum Beispiel ein Punkt ist, der für uns sich herausfällt, also mit der Biodynamie und einem naturwissenschaftlichen Hintergrund wird es schwierig. Also das spannend. verträgt sich nicht so 100%.
Ja, sicher.
Aber jetzt bin ich da mehr durch Zufall hingekommen. Was ich eigentlich sagen wollte, sind natürlich, wenn man so Wein produzieren möchte, also mit so wenig, mit eigentlich gar keinen Hilfsmitteln, muss man sicher zum einen sehr sauber arbeiten, aber man muss auch irgendwie ein Verständnis dafür haben, was da abgeht. Also, und das in den ganzen Prozessen von der Gärung über die Elevage, übers Abfüllen, Oxidation, Reduktion. Es fliegen ja viele sehr technische Begriffe rum, wenn man über Wein redet. Und da haben wir sicherlich einen Vorteil, dass wir das leichter verstehen als jemand, der mit einem Hintergrund aus BWL oder so jetzt da reinruckt. Aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das hat uns das halt einfach leichter gemacht und, glaube ich, das Verständnis ein bisschen beschleunigt. Aber ein größerer Punkt, glaube ich, für mich ist so ein bisschen, wenn man Naturwissenschaften studiert, kriegt man immer eingebläut, dass man sich selbst nicht trauen darf, sondern den Daten oder den Zahlen. Oder
ja,
also okay. Gibt es ja Confirmation Bias, hast du ja sicherlich schon mal gehört. Das ist ja, also ich erkläre es kurz, das bedeutet quasi, wir als Menschen sind sehr gut darin, unsere vorgefertigte Meinung wiederzufinden, obwohl die Zahlen oder die Realität das gar nicht hergeben. Und das ist, glaube ich, was Großes, was uns sehr unterscheidet von einem klassischen oder von vielen klassischen Winzern, nicht von allen, ist, dass uns das eben so eintrainiert wurde, wir hinterfragen sehr viel. Also vor allem gerade im Wein gibt es oft ein Ereignis und dann ist das einmal so gewesen und dann hat man irgendwas gemacht. Und daraus wird dann auf die nächsten 50 Jahre oder vier Generationen extrapoliert, wie man mit sowas umzugehen hat. Also, keine Ahnung, die Fässer sind stinkig geworden während der Mallow und dann haben wir aufgerührt und dann waren sie nicht mehr stinkig. Und das dann wird das die nächsten 120 Jahre so gemacht, weil das von Generation zu Generation weitergetragen wird. Aber ob das jetzt wirklich so war oder ob es an was ganz anderem lag, weiß dann keiner so genau. Von daher versuchen wir immer, uns da so ein bisschen mit diesen Rückschlüssen zurückzuhalten. Ich meine, man hat nur so wenig Lesen. Wir werden vielleicht 30 Lesen machen oder so. Das ist, also man muss Rückschlüsse ziehen, aber man hinterfragt das ein bisschen mehr. Also du nickst ja mit dem Kopf, als ich das erzählt habe. Du hast bestimmt schon viele Geschichten von vielen Winzern gehört, die ich damit auch gar nicht kleinreden will, dass das sicherlich auch seinen Sinn hat, aber oft kommt es halt vor, dass aus einem Ereignis ein Rückschluss gezogen wird, der dann als eiserne Regel für immer gilt.
Ja, also gerade jetzt auch erst auf der Vivinum, wo ich mit einem Weingut über Kork gesprochen habe, weil es jetzt erst letztens im Podcast auch Thema war. Und natürlich hat es mal beim Kork größere Probleme gegeben, ja, DCA und weiteres. Aber dann so diese Entscheidung, ja, für mich wird es dann nie wieder Kork geben, sondern für mich jetzt immer das und das Thema. Ja, kann man jetzt meinen, wie man will, ob das jetzt engstirnig oder ja treu zu seiner Meinung halt ist. Aber ich finde es halt wichtig, wie du sagst, das finde ich eigentlich ziemlich großartig, dass man sich immer wieder hinterfragt. Und das macht, was halt im Moment gerade am logischsten ist oder was gerade am besten passt und nicht immer stur diesen Weg zu gehen, sozusagen. Ja, das find ich toll, ja.
Ja, man muss es ja auch im Weinbau. Man hat ja gar keine Chance. Es ist ja jede Lese so anders. Also finde ich zumindest, ich finde es dann immer erstaunlich, wie dann manchmal so eisern die Prinzipien drüber gezogen werden und was dann da gerade passiert ist, dann wurscht. Aber ich brauche nicht groß daherreden. Wir haben ja erst, also eigene Lesen haben wir erst zwei gemacht. Das müssen wir mal sehen, ob das dann...
Oh, sehr so spannend. Ja. Ich habe ja schon mal mit einem sehr jungen Weingut gesprochen. Wobei Weingut kann man eh noch nicht sagen, weil der Josh auch vom Studium hat auch 22, glaube ich.
Siente.
Genau, ja, hat auch den ersten Jahrgang gemacht. Immer wieder spannend, so in den ersten Schritten da die...
Ja, aber der Joshua hat es wahrscheinlich vernünftiger gemacht, als wir. Der hat schon klein angefangen.
Ach so, ja, gut, also ohne diese 3,3.
Er ist nicht gleich Kopf vorwärts von der Klippe gesprungen.
Ja, aber das kenne ich auch von meinem Weg ist immer, wenn dann richtig, sozusagen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also uns hat es, ja, ein bisschen angesprungen vielleicht, aber jetzt sind wir eh glücklich, dass es so ist.
Cool.
Ja.
Zum Weingut, wir haben ja auch relativ wenig noch über Weingut gesprochen. Vielleicht probieren wir vielleicht den ersten Wein gehabt, das passt gerade ziemlich gut. Was macht sie denn überhaupt für Weine und wo seid sie denn im Kammtal zu Hause, genau?
Ja, also Kammtal, wir waren sehr froh, Flächen im Kammtal bekommen zu haben, weil in diesem Fünf-Ländereck aus Weinregionen da in Niederösterreich ist unserer Meinung nach das Kammtal sicherlich eins der interessanteren aufgrund seiner Vielfältigkeit. Also das Kammtal ist ja quasi der Umkreis um Langenlois. Beschreiben wir es mal einfach so. Man kann sich Langenlois so als, wenn man sich das Kammtal als Dartscheibe vorstellt, dann ist Langenlois ja das Bullseye. Und dann haben wir also im Süden und Osten von dem Bullseye haben wir Löss und Lehm und relativ flach, natürlich, da sind es immer noch Weinberge, aber jetzt keine steilen, besonders steilen Hänge. Und im Norden und im Westen haben wir Urgestein in verschiedensten Ausprägungen, das quasi dasselbe Urgestein ist, das ist auch in der Wachau verlegt und im Kremstal und dann eben in Krems von der Donau abzweigt und nach Norden geht und bei uns im Kammtal ankommt. Das heißt, dementsprechend eignet sich das Kammtal sehr gut für Weißwein, aber auch Rotwein, was uns sehr wichtig war. Wir wollten immer gerne beides machen. Und in unseren 3 Hektar haben wir also so eine relativ typische Kammtal-Rebsortenverteilung, würde ich sagen. Wir haben Grüner Veltliner, wir haben Riesling, wir haben Zweigelt und dann haben wir ein klein bisschen Pinot, ein klein bisschen Sauvignon und ein klein bisschen Müller-Thurgau. Das sind wirklich nur winzige Flecken jeweils. Also unsere Hauptrebsorten, Grüner Veltliner, Riesling und Zweigelt. So Kammtal, typisch super Kammtal, würde ich sagen. Ja,
absolut.
In den Weingärten, die wir nehmen konnten, sind auch wirklich von den Böden her so ziemlich alles dabei, was es im Kammtal so gibt. Wir hatten das Glück, dass wir 2 Hektar in ÖTW ersten Lagen Rieden haben. Also wir haben 1 Hektar im Steinmassel und 1 Hektar im Spiegel.
Cool.
Das heißt, dass wir doch für unsere 3,5 Hektar doch auch schon 7 verschiedene Weine machen, was sicherlich ein bisschen viel ist, aber wir haben halt eben im Riesling stehen im Steinmassel, aus dem wir einen Lagenwein machen. Wir haben einen Grün Veltliner stehen im Spiegel, aus dem wir einen Lagenwein machen. Und wir machen noch eine 2. grüne Veltliner Lage, weil das spannend ist, wenn man das vergleichen kann. Da haben wir auch noch eine besondere Lage draußen am Gubelsberg, an der Hort. Das ist auch recht besonders, weil das ist so eine Flussschotterlage. Das ist ein alter, ein altes Flussbett. Recht einzigartig auch da. Und ja, im Weingarten habe ich ja schon gesagt, wir haben auf biologisch umgestellt sofort. Wir machen das zu zweit, die Uli und ich, und wir machen so viel von Hand, wie irgendwie sinnvoll noch geht. Also heißt, wir machen zum Beispiel Stammputzen tun wir von Hand, weil wir einfach sagen, wir wollen den Stöcken den Stress sparen, dass da mit so einem Stammputzer drüber gefahren wird. Wir entblättern von Hand, weil wir auch immer wieder sehen, dass einfach die mechanische Entblätterung unserer Meinung nach nicht so gut ist wie die händische.
Mhm. Aufgrund von
ja, es ist halt immer schwer. Ich glaube, wenn die Maschine perfekt eingestellt ist, wird es sicherlich auch sehr gut, aber sie ist es nie und der Boden ist nie eben und gerade und es ist keine Teststrecke in einer Halle. Und man sieht dann halt oft wirklich, die Blätter, die da sein sollten, sind weg und die Blätter, die weg sein sollten, sind da. Und gerade im biologischen Landwirtschaft und Weinbau ist es halt extrem wichtig. Also es entblättern einfach auch ein großes Thema natürlich für den Pflanzenschutz. Und deshalb machen wir das einfach selber von Hand. Das ist natürlich extrem viel Aufwand, selbst für 300 Hektar viel Aufwand. Ja. Aber wir sind einfach davon überzeugt, dass das auch was bringt und man sich auch die Traktorüberfahrten spart.
Ja, vor allem, das wird ja auch dann wieder den Druck vom Boden, also wenn man zu oft mit Traktor in den Weingarten fährt.
Ja, klar, man fährt ja immer genau an derselben Stelle durch und dann hat man die Bodenkompression und man kriegt Probleme, ja. Also von daher, wir versuchen den Traktor, wir setzen ihn eigentlich wirklich nur ein für den Pflanzenschutz hauptsächlich, weil das einfach zu zweit nicht zu machen wäre mit Rückensprühgeräten. Ich habe es ja 2 Jahre gemacht in der Wachau. Ich habe eine recht gute Übersicht darüber, was das bedeuten würde. Und und dann gehen wir einmal wipfeln mit dem Traktor und halten den Unterstock frei. Das war's. Alles andere machen wir von Hand. Und versuchen da dann auch, bei meinen Blättern sind wir recht, wir entblättern wahrscheinlich recht viel für viele Leute und auch recht früh. Aber wir zum einen wollen wir auch ein bisschen Gerbstoff in den Wein durch eine vielleicht etwas stärkere Entblätterung. Und zum anderen sind wir halt, wie habe ich ja schon gesagt, in Sachen biologischer Pflanzenschutz, wenn man sehr gut entblättert und da gut arbeitet, kann man sich auch oftmals vielleicht eine Spritze sparen im Vergleich zu einem oder auch zwei zu jemandem, der wirklich gar keine Laubarbeit betreibt. Dann werden die Trauben hoffentlich irgendwann reif, wenn man einen guten Sommer durchgemacht hat. Und dann kommen zur Lese, kommen Freunde, Familie von Neuseeland bis Amsterdam und New York. Wir haben eine recht internationale Truppe aus unserem alten Leben. Mhm. Und unsere Eltern kommen, also von meinem Bruder, der Sohn, das erste Mal, als er mit dabei war, zu meinem Vater, der mit damals 83 im Weingarten gestanden hat. Also wir haben eine sehr große Altersspanne und internationale Leute. Und dann wird alles von Hand gelesen. Die Uli und ich, wie man ja sicherlich schon gehört hat und ich auch schon gesagt habe, kommen ja aus Deutschland. Das heißt, wir lesen Deutsch.
Das bedeutet, das habe ich auch noch nicht gehört. Wir lesen Deutsch.
Ja, wir lesen Deutsch. Das bedeutet, es gibt keine gesunde Arthritis.
Okay.
Zumindest können wir
lesen.
Wir können mit dieser Terminologie recht wenig anfangen. Dementsprechend haben wir wir waren so durchschnittlich 10 Leute und brauchen so 20, 22 Tage für die 3,5 Hektar.
Okay.
Was wirklich langsam ist, weil wir halt sehr exakt lesen. Und natürlich auch, wir werden jetzt langsam schneller für alle. Unsere Freunde und Familie war es ja auch das erste Mal. Aber das funktioniert dann auch sehr gut, wenn man Amateure dabei hat und denen sagt, wirklich nur die gesunden Trauben lesen, dann machen die das auch. Man muss eher so aufpassen, wenn man jemanden dabei hat, der schon erfahrener Weinbauer ist, weil der liest dann gerne mal die schöne, gesunde lila Beere, die wird dann mit reingelesen.
Vor allem in der Region.
Da muss man dann ein bisschen auf den Kübel achten quasi, was da so zusammenkommt. Lesen das also alles von Hand in kleine Kisten, so 30 Kilo Kisten, weil eben unser Keller hat viele verschiedene Niveaus, unsere Presse steht auch nicht auf Straßenniveau und es gibt auch keinen Gabelstapler, den man da benutzen könnte. Dann, nachdem wir alle gemeinsam gelesen haben, fahren wir dann am Ende des Tages nach Hause. Die meisten Parzellen sind so, dass man sie in einem Tag gut durchliest. Dann werfen wir das in unsere Presse. Wenn es Weißwein ist, machen eine Ganztraubenpressung, um zum einen die Rebsorten vielleicht ein bisschen runterzudrehen. Also die Alternative wäre ja, das also quasi auf den Schalen entweder zu vergären oder auch nur stehen zu lassen, eine Maischestandzeit zu machen für eine gewisse Zeit. Das erhöht natürlich die Rebsortentypizität. Das ist aber nicht in unserem Sinne. Für uns ist die Herkunft, steht im Zentrum des Weines. Daher eine ganz Traubenpressung. Und ja, dann, wenn die Presse läuft, setzen wir uns alle hin an die große Tafel. Es wird gekocht, es wird gegessen, es wird Wein getrunken. Und dann, ja, und dann rinse and repeat, geht's weiter. Wir setzen den Wein kurz ab, über Nacht, wenn es Weißwein ist. Wie halt eben so typisch. Und gehen dann, also können das mit Schwerkraft machen. Und dann gehen wir vom Absetztank mit Schwerkraft auch runter in die Kellerröhre. Das heißt, in der Lese müssen wir eigentlich nie eine Pumpe anfassen, was den Prozess einfach macht und auch sehr schonend.
Schon für den Wein ist, ja, absolut.
Genau. Und dann habe ich ja gesagt, Spontangärungen.
Ja.
Wie gesagt, das habe ich noch nicht gesagt. Dadurch, dass die Uli natürlich im Labor arbeitet, haben wir eine sehr genaue Kontrolle über die Zahlen in unseren Weinen. Und wenn wir feststellen, dass ein bisschen wenig Stickstoff im Most ist, was oft passieren kann, kriegen sie ein bisschen Hefe-Rindenpräparat. Das sind jetzt keine Hefezellen zur Gärung, sondern das sind alte, getrocknete Hefezellen, die ein bisschen Stickstoff für die neuen Hefen
hergeben. Okay, spannend. Okay.
Das ist so eine Alternative zum DAP, was man ja vielleicht schon gehört hat. Und das kann man sich so vorstellen, dass DAP ist so, wie wenn wir Hunger haben, das DAP ist der Cheeseburger beim Mäcki und das Hefe-Rindenpräparat ist der Salat mit Hähnchenbruststreifen. Irgendwie so.
Okay, also effektiver sozusagen in dem Moment.
Nein, nicht effektiver, aber man muss es auch früher zugeben, es wirkt auch nicht so schnell. Okay. Aber dafür ist es, man braucht weniger, um eben die Böxer oder um eine schwierige Gärung und Böxernoten zu umgehen. Mhm. Genau, und dann lassen wir die Weine auf der Vollhefe liegen, schwefeln sie irgendwann ab, wenn es uns passt. Also sie machen auch bei ISA dementsprechend. Also das dauert auch ein bisschen bei uns unten im Keller. Also im 22er Jahr waren die Lagenweine so im Juni fertig mit dem BSA. Mhm. Den Einstieg haben wir im Mai gefüllt und die Lagenweine im August, damit wir den Keller wieder frei haben.
Ja, klar.
Jetzt werden wir aber mit der nächsten Lese, also jetzt die 23er Lese, werden wir die Lagenweine noch über die 24er Lese drüber nochmal im Tank lassen. Ja, und dann wird es von Hand gefüllt, weil bei uns in die alte Kellergasse passt und kommt keine Füllmaschine. Das heißt, wir füllen mit dem Reihenfüller, haben uns einen alten Korker besorgt. Und was auch wieder sehr schonend ist, weil die Bewegung ist langsam, also wenn man auch bei beiden nicht so schnell füllt. Und es ist alles sehr gediegen. Und dann kommt der Wein auf die Flasche mit einem Korken, mit einem Konglomeratskorken. Vielleicht auch wieder so eine Kombination aus unserem naturwissenschaftlichen Hintergrund und unserem, aber auch unserem Favel für klassische Korken. So eine Kompromisslösung. Und ja, dann haben wir jetzt den ersten Jahrgang abgefüllt. Und jetzt sind wir dann, was man halt so alles machen muss beim ersten Jahrgang. Etiketten erstellen dauert einfach ewig. Das ist sehr kompliziert. Vor allem, wenn man es mit einem Designer macht, der das vorher noch nie gemacht hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und und dann haben wir jetzt erfolgreich den ersten Jahrgang auf Flasche, der zweite ist gerade im Keller und der dritte blüht gerade draußen im Weingarten.
Cool. Ja, das Ganze hört sich für mich sehr, sehr rund an, also sehr, sehr authentisch, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr coole Geschichte. Bin schon sehr gespannt, auch wie es schmeckt. Darf ich dir was einschenken?
Ja, klar, schenk uns doch mal was ein, ja. Ich kann vielleicht in der Zeit, in der du das machst, nutze ich das kurz, um für uns, also wenn man mir jetzt zugehört hat, würden die meisten klassischen Winzer, was auch immer das bedeutet, ich sage das in Anführungszeichen, bestimmt sagen, dass wir Naturwein machen. Wir hingegen verstehen das nicht so richtig als Naturweinwinzer, weil wir
auch schwieriger Begriff, hm?
Der Begriff, der Begriff an sich ist problematisch, aber ich habe damit ja kein Problem, es ist Sprache und Sprache hat irgendeine Bedeutung und wir haben uns halt darauf geeinigt, das Naturwein zu nennen, aber wir wollen uns halt, wir wollen halt Wein machen, der sein Terroir ausdrückt und der sauber ist, also wir machen so wenig wie möglich, aber wir machen, was nötig ist, also wenn ich jetzt auch nach 14 Tagen meine Gärung nicht losgehen würde, meine spontane Gärung, dann würde ich sicherlich Hefe drauf geben, bevor ich Essig draus mache. Und wenn es einen Wein gibt, der in einem Jahrgang extrem wenig Säure hat, was man als Winzer wirklich schlecht beeinflussen kann, und wenig Säure bedeutet sehr hoher pH-Wert, bedeutet Problematiken, wenn man eben spontan gärt und Co., dann würden wir den auch aufsäuern. Also wir möchten, wir würden intervenieren. Also wir sind da keine Dogmatisten und dementsprechend, wir ringen schon die ganze Zeit mit einer guten Bezeichnung, was wir denn sind oder nicht sind. Aber zumindest klassischer Naturwein sind wir, glaube ich, auch nicht. Aber klassischer Wein sind wir dann wahrscheinlich auch wieder nicht.
Ja, ich sehe die Frage. Muss man alles genau definieren, was für ein Weingut ihr jetzt seid? Also ich finde es cool, wenn du so die Geschichte erzählst oder über das Weingut sprichst und dann dann man das so stehen lässt, dann ist das eigentlich eh schon sehr gut erklärt.
Ja, aber wir haben ja auch in dem Format, in dem wir hier sitzen,
Zeit. Das stimmt.
Wie du das ja auch kennst, wir sind ja auch auf Weinmessen beide unterwegs und in anderen Szenarien, da braucht man dann einen Satz oder ein Wort, das einen beschreibt und dann haben wir immer so ein, da sind wir dann nicht so, wir sind nicht Fisch und nicht Fleisch, den Konventionellen sind wir zu freaky und den Naturweinwinzern sind wir zu konventionell quasi.
Ja.
Wir haben jetzt hier im Glas unseren Riesling vom Steinmassel, der hat sogar die Prüfnummern bestanden.
Sag's mit einem Grinser.
Ja, das ist, es cool. Ist sehr wichtig für uns, weil ich habe ja gesagt, wir möchten eben mit Lagenbezug arbeiten und da durften wir die Lage draufschreiben. Also das ist Riesling aus dem Steinmassel von schönen alten Stöcken. Das ist auch ein großes Glück von uns. Also da sind so, die sind auch schon über 40 Jahre alt, die Rebstöcke. Und ja, haben wir im 22er Jahr so aus einem halben Hektar, den wir da stehen haben, haben wir 700 Liter gemacht oder so. Also auch wirklich mit wenig Ertrag gearbeitet. Im 22er Jahr war es eine ziemliche Kampf, dass man seine Traumreif bekommt im Kammtal.
Mhm.
Es hat viel geregnet, das war sehr kalt. Und auf unseren etwas festeren Böden wird das dann recht schnell recht problematisch. Das heißt, den haben wir auch mit Sektgrundweinsäure von 9,2 Gramm pro Liter gelesen.
Oh, Wahnsinn, okay. Jetzt weiß ich auch, was du meinst mit der deutschen Lese. Aber ich finde den Begriff so cool, weil habe ich vorher noch nicht gehört und ich habe eher, also nicht an das gedacht mit, weil es ja in Deutschland eher unüblich ist, mit Botrite, sage ich jetzt mal, den Riesling zu lesen, aber ich habe jetzt eher an diese genaue Lese gedacht.
So. Mit,
okay, na, keine Beere mit Botrite.
Also in Österreich wird auch sehr genau gelesen.
Ja,
es wird halt eben nur, es unterscheidet sich halt eben in dem, was man lesen möchte und was man nicht lesen möchte. Und in Deutschland, wie du halt so richtig gesagt hast, an vielen Ecken in Deutschland ist sehr wenig, also wenn man Süßwein macht, natürlich,
klar, aber ansonsten aber sonst,
in den trockenen Weinen wenig Toleranz für Botrytis.
Ja, aber mal cool. Ich sag's immer wieder, aber ich bin so ein großer Säure-Fan und vor allem dennoch aber schön reif für mich, der Riesling, weil du gesagt hast, kühl und regnerischer. Für mich aber sehr spannend.
Ja, hat halt 12,5 Alkohol jetzt. Also es wird auch ein krasser Schnitt werden zwischen 20 und 23 bei uns. Also die zwei Jahre, viel unterschiedlicher können, glaube ich, zwei Jahre auch nicht sein. Also 22 kühl.
Ja.
Die Problematik war, die Reife zu bekommen. Also geschmacklich waren sie eh reif, weil sie schön lange gehangen haben, aber es kam wenig Zucker und dann irgendwann kam halt die Fäulnis. Und dann musste man dann irgendwann so eine Triage vornehmen quasi. Irgendwann ist man dann halt den Realitäten, muss man dann auch was zollen. Und 23, ein Jahr, in dem es so viel Zucker gab und also Zuckerreife gab in den Weingärten wie sonst eigentlich nie. Also es musste alles schnell runter, weil die Blätter sind so lang grün geblieben. Es war wirklich total ein komplett anderes Jahr. Quasi 22 so lange wie möglich warten, 23 sobald die Trauben schmecken in den Weingarten, um sie zu lesen, weil sie eh schon sonst 14 Alkohol hatten oder teilweise. Also es war wirklich sehr unterschiedlich. Aber ja.
Ich finde den in der Nase echt spannend, weil der oder am Gaumen eigentlich auch dieses sehr frische, leicht Zitrus-ähnliche Zesten repräsentiert, also dieses sehr elegant frische, und das mag ich eigentlich im Riesling sehr, sehr gern, als wie wenn der schon so üppig mit kräftigen Körper daherkommt.
Ja, danke. Das macht sicherlich auch, hat sicherlich auch was damit zu tun, wenn man vielleicht teilweise natürlich auf die Botrytis verzichtet.
Ja.
Das ist, werden halt, ja, elegantere Weine. Und natürlich in allem, es spielt immer alles zusammen.
Mhm.
Das Alter der Rebstöcke natürlich auch. Der Boden, wo es herkommt, aber auch, man merkt halt auch, er hat auch ein bisschen Struktur durch den BSA.
Ja.
Also er hat ein bisschen Körper, er ist jetzt nicht so wie Kabinett, der so sofort wieder da ist und weg. Und ein bisschen Gerbstoff hinten, was ihn, glaube ich, auch immer, ja, zum einen hoffentlich Langlebigkeit verspricht, aber ein bisschen tun wir es erst in 10 Jahren. Und zum anderen ihn hoffentlich irgendwie interessanter macht.
Mhm. Also 40 Jahre, hast du gesagt, ist jetzt sind ungefähr die Reben von
dem. Ja, also ein Teil ist ja 40 und ein ja Teil ist 50 ja Jahre alt.
Ah, cool, cool.
Ja, das war auch für uns, also für uns ist das ein großes Ding, dass da, wo nicht nur, dass die Lagen interessant sind, wo wir die Lagen ausbauen wollen, wie hier jetzt in Steinmassel, also eine Lage, die es ja auch von vielen anderen Winzern in Langendreis gibt, sondern es eben auch die Rebstöcke, die auf diesen Lagen stehen, ein gewisses Alter haben, weil ich finde, man kann wirklich nur Herkunft gut ausdrücken, wenn die Rebstöcke ein gewisses Mindestalter erreicht haben und je älter sie werden eigentlich und wenn sie alt werden und gut gepflegt werden, desto besser, meiner Meinung nach.
Das finde ich spannend, weil ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, gell, bei euch und habe auf eurer Seite ziemlich cool gefunden, weil der Name auch vom Weingut Feldtheorie ja, also steht, er leitet sich aus der Physik ab, habt ihr bei euch stehen. Und das beschreibt so die Weitergabe von Informationen eigentlich, wie auch die Rebe machen oder macht. Und das finde ich ganz spannend, weil die Rebe sozusagen ja, das ist das Einzige, was ich mir, glaube ich, von Anatomie noch gemerkt habe, von der Rebe damals. Ja, so Xylem, Phloem, die Information vom Boden und alles überträgt. Du hast jetzt gemeint, dass die Rebe erst im Alter oder speziell jetzt im Alter genau diese Information von Terroir oder vom Boden weitergibt. Gibst du da jetzt den größten Punkt, also wirklich beim Alter?
Ja, also Terroir ist ja nicht nur Boden,
ja, genau,
für mich.
Ja,
also wollen wir den Begriff mal fassen? Also was ich davon verstehe, vielleicht kurz, für mich wäre Terroir der Boden, auf dem die Rebe steht. Es wäre das Beikraut, was mit dieser Rebe auf diesem Boden wächst, ist das Mikroklima von dem Weingarten. Ja. Und für mich gehört auch zum Terroir immer dazu der Mensch, der den Weingarten bearbeitet. Das ist so ein bisschen ein streitbarer Punkt. Aber ich bin Teil meines Terroirs. Oder ja. Uli und ich sind Teil unseres Terroirs für mich.
Ja, sicher, du beeinflusst ja auch mit deinen Entscheidungen sehr, sehr viel. Ja,
ja, genau. Ja. Aber gibt es ja andere Ansichten darüber, wie man das fassen möchte. Und in diesem Gedanken von Terroir, glaube ich, ist es wichtig, dass man Rebstöcke hat, die mal eine gute Reife erreicht haben. Zum einen, Reben sind da nicht viel anders als wir Menschen. Wenn sie jung sind und in ihrer Jugend oder in der Pubertät und haben sie viel Kraft und denken nicht, es wird wenig nachgedacht und es wird Trauben produziert und man strotzt ja nur so, die Rebe strotzt dann ja nur so vor jugendlicher Vitalität wie wir eben auch. Und dann bringt sie eben vieles von sich selbst zum Ausdruck, aber vielleicht nicht so viel von dem, was drumherum bleibt. Und wenn die Reben ein gewisses Alter bekommen, wurzeln sie zum einen viel tiefer in den Böden, in denen sie stehen, was auch dafür sorgt, dass sie viel mehr, ja, es klingt jetzt, sie sind viel mehr verbunden mit ihrem Boden auch, einfach dadurch, dass sie eben ihr Wasser auch dann aus tieferen Regionen ziehen können, als das eine Jungrebe kann. Zum anderen stellen sie ihre Produktion langsam zurück auf ein gescheites Maß, wo man anfangen kann, von qualitativ hochwertigen Wein zu reden, weil Ertrag hängt immer auch damit zusammen.
Klar, ja.
Wenn man dann, und drum werden ja auch viele Weingärten nicht sehr alt, weil sie eben typischerweise mit 20, 25 Jahren der Ertrag spürbar zurückgeht. Und dann werden sie halt oft nach 30 Jahren gerodet und neu angepflanzt. Und das ist für mich einfach mit eins der wichtigsten Dinge, dass diese Reben ab einem gewissen, zum einen die Verwurzelung im Boden, zum anderen die Ertragsreduzierung, zum dritten auch einfach die Größe des Rebstocks. Also so ein Rebstock wird ja dann auch immer größer. Das hat natürlich, das hilft dem Rebstock auch viel. Er kann besser Nährstoffe einlagern. Das hat alles Folgen für das ganze Jahr. Von daher würde ich sagen, je älter eine Rebe wird, desto besser bildet sie sicherlich ihren Standpunkt oder ihren Standort und ihr Terroir ab. Das ist, und ich glaube, da bin ich ja nicht alleine in der Weinwelt. Ich glaube, es wird ja viel geredet über alte Reben. Wobei man jetzt sagen muss, also unsere Reben sind ja leider noch nicht so alt. Also unsere ältesten Reben sind 60 Jahre alt. Was jetzt auch
schon. Wann würdest du sagen, ist eine Rebe alt?
Ach, das ist
oder älter? Oder?
Also ich würde sagen, so ab 20 Jahre fängt es an, interessant zu werden in Sachen Alter. Aber Das ist international sehr verschieden. Wir waren ja in Australien, da reden sie über alte Reben erst, wenn die Weingärten 80 Jahre und älter sind.
Das finde ich ja spannend, weil wenn man bei uns bei der Ausbildung denkt, dann hört man ja immer, dass Reben so bis 30 Jahre eigentlich verwendet werden, also so von 0 bis 30 und dann.
Ja, von 3 bis 30.
Oder von, ja, in dem Sinne, ja, vom Ertrag, genau, von 3 bis 30 und dann neu auspflanzen.
Genau, ja, genau. So wie ich es gesagt habe, weil sie genau. Halt eben, weil es halt je nachdem, was man halt, was auch einfach die wirtschaftlichen Realitäten des Betriebes sind.
Ja.
Und die meisten Betriebe sind eben daran geknüpft, dass sie halt einen gewissen Ertrag aus ihren Flächen brauchen. Und ab, wie ich gesagt habe, 25, 30 Jahren geht das halt stark zurück. Und dann muss einfach aus Wirtschaftlichkeit heraus der Weingarten oft gerodet werden.
Mhm. Im Sinn von Ertrag meinst du generell, also Anzahl Beeren und Trauben oder auch wahrscheinlich auch die Größe der einzelnen Beeren, also Verhältnis dann wahrscheinlich auch von Schale zu genau, Fruchtfleisch
das,
oder
ja,
zu
Saft. Ja, das verschiebt sich alles. Ja. Typischerweise werden die Trauben kleiner, je älter die, also wirklich die einzelne, es wird alles, die einzelne Beere alles wird kleiner, also man hat, und es verschiebt sich oft, das, so wie ich das verstehe, das Verhältnis von Haut zu Fleisch, Fruchtfleisch, in dem Sinne, dass man mehr Haut hat natürlich dadurch, dass sie kleiner wird und weniger Fruchtfleisch.
Damit auch mehr Geschmack, ja.
Genau, in dem Sinne. Ja, muss man ja sagen, also aus den Schalen kommen ja viele interessante Geschmäcker, nicht aus dem Fruchtfleisch kommt meistens der Zucker und das Wasser.
Ja.
Und aus den Schalen kommt vieles, was interessant wird. Und genau, das ist die Beere selbst. Dann die Trauben werden kleiner. Also haben wir einfach nicht mehr so viel Beeren. Sind auch einfach oft lockerer ein bisschen, je älter sie werden. Und dadurch wird eben Ertrag, also was man aus einem Weingarten Kilogramm pro Hektar oder Tonne pro Hektar rausholt, geht dadurch natürlich deutlich zurück. Aber man hat halt mehr, ja, das kann man sich so, wie wenn man einen Sirup einkocht, das wird halt ein bisschen was von dem Wässrigen geht raus und ein bisschen mehr von dem Geschmack bleibt zurück. Und eben auch oft bei den alten Reben eben nicht der Geschmack der Rebsorte, die Rebsorte selber ist immer auch so mein Gefühl, tritt auch immer ein bisschen weiter zurück.
Mhm.
Ja, so hätte ich das zusammengefasst, ja. Und ja, kann nur sagen, wir haben eben das große Glück, dass wir das haben. Also.
Ja, absolut. Ich habe den Vergleich sehr, sehr cool gefunden mit der Rebe und dem Menschen, mit dem am Anfang sehr laut und dass man eben sehr viel sagt. Also das, wenn ich immer wo lese, auf dem Etikett Jungfern lese, man wirklich dann gegenverkostet, man merkt schon wirklich, also sehr primär in der Nase, wirklich schon auch von der Farbe her teilweise schon sehr heftig, manchmal schon sehr viel Information da.
Man muss aber auch sagen, eine Jungfernlese ist auch was Tolles. Es ist auch immer wieder schön, wenn Weingärten nachgepflanzt werden und unser Winzertum dadurch Fortbestand hat.
Ja.
Aber es ist natürlich, also wirklich spannend wird es halt, wenn man alte Reben verkosten kann. Kommt ja auch zum Beispiel durch unsere, wir haben ja auch in unserer Laufbahn bis hierher, habe ich ja vorhin auch ein bisschen erzählt, zum Beispiel Roland Welich, Lutzmannsburg, alte Reben.
Ja.
Das ist der Wein. Also das ist der, das ist der Wein, den viele von ihm kennen und lieben. Und dasselbe gilt im Weingut Knoll, die Lagen, die ausgebaut werden, das sind die Top-Lagen, das sind alte Rebstöcke. Oder zum Beispiel auch, oder es gibt auch viele Winzer, die zum Beispiel in einer Lage mehrere Parzellen haben, aber wirklich nur aus den alten Rebstöcken den Lagenwein machen und sagen, sie nehmen die jungen Rebstöcke für was anderes her. Für eine andere Cuvée oder wie auch immer, weil sie halt eben sagen, die haben nicht diese Typizität. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass oftmals gerade in unseren Regionen die alten Rebstöcke eben eine besondere Selektion oder damals wurden Reben eben auch anders selektiert.
Mhm.
Und man muss halt sagen, vieles, was heutzutage, also nicht alles, und es gibt viele, die sich auch darum bemühen, das nicht so zu tun, aber doch einiges wird nachgesetzt mit viel Augenmerk auf Produktivität der Rebe. Und dadurch, sind wir wieder beim selben Thema, mehr Ertrag.
Ja, klar.
Und die alten, viele alte Züchtungen, Rebzüchtungen, also jetzt nicht verschiedene Sorten, sondern einfach verschiedene Typen von grüner Veltliner zum Beispiel. Und die alten Weingärten sind oft sehr viel, haben sehr viel weniger Ertrag einfach schon von sich aus, weil sie nicht so ausgelegt sind auf das, also auf so Hochleistungsmaschinen ausgelegt sind.
Mhm. Würdest du es wichtig finden, dass der Begriff alte Reben auch genauer definiert wird? Das würde mich interessieren.
Gute Frage. Ja, da sind wir wieder zurück, wo wir gerade waren. Es ist sehr schwer, weil ich glaube, dass das von Gebiet zu Gebiet schon verschieden wäre. Ja, ja. Also ich kann nur wiederholen, wie gesagt, in Australien redet niemand über das Alter seiner Reben, wenn die, bevor die nicht 60, 70, 80 Jahre alt sind. Warum? Weil sie halt da drüben so viele, unglaublich viele alte Weinstöcke und Weingärten haben. Ich fände es schön, wenn man sich mehr darum bemüht, und es gibt jetzt auch seit letztem Jahr zum Beispiel von Jancis Robinson gibt es das Old Wine Registry.
Okay.
Hast du davon schon gehört?
Nein, gar nicht.
Da können eben Winzer ihre Weingärten, die über 40 Jahre alt sind, eintragen. Mhm. Dann kann man danach Winzer suchen und nach den Weingärten suchen und dann steht dann genau, was da gepflanzt ist, wo es gepflanzt ist, und dann kann man sich auch als Winzer, wenn man das denn möchte, so eine gibt es dann so einen kleinen, also ist alles Non-Profit, und dann gibt es so ein kleines Logo, das kann man sich dann auch auf die Flasche tun. Okay. Und da wird auch jedes Jahr Old Wine Heroes Awards, glaube ich, heißen sie jetzt, vergeben. Mhm. Ich glaube, die wurden letztes Jahr das erste Mal vergeben, wo dann wirklich uralte Prä-Phylloxera-Weingärten in Spanien zum Beispiel, die schon zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Da gibt es so ein, zwei uralt Weingärten. Also die jenseits von 100, ja, ich muss jetzt, aber jenseits von 100 Jahren auf jeden Fall alt sind. Und das ist zum Beispiel sowas, da wird das halt wirklich ja von jemandem, der ja wirklich im Weinjournalismus ein großes Standing hat, da wird das gerade wirklich vorangetrieben mit diesem Alter der Reben. Und da hat man sich zum Beispiel auf 40 Jahre mal festgelegt. Also dass man sagt, 40 Jahre ist ein Alter, ab dem man in dieses Old Wine Registry rein kann und sich da anmelden kann. Also
okay, cool.
Würde ich mich dem einfach anschließen, weil Jancis und ihr Team kennen sich da deutlich besser aus als ich. Und ja, kann man sich gerne anschauen, gibt es viel Spannendes zu entdecken.
Cool. Aber ich finde das Sommelier das schon hin und wieder traurig, dass dass der Begriff halt einfach nirgendwo genauer definiert ist, also Weingesetz, was auch immer, weil sehr viele Konsumenten halt einfach nicht mit dem Thema halt nichts anfangen können. Wenn auf dem Etikett alte Reben draufsteht, ist halt die Frage, ja.
Ja, ich kann dir nicht widersprechen, es ist sicher, ich gebe dir absolut recht. Ja. Da sind wir aber auch, haben wir uns jetzt wieder zurückgedreht. Das ist so ähnlich dieselbe Problematik wie bei Naturwein auch.
Ja.
Es gibt einfach viel, das Weingesetz ist ein sehr starres, trockenes Paragraphentum. Und es tut sich im Weinbau doch irgendwie etwas. Und dann, mir ist es eigentlich lieber so, wie es jetzt ist, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, wenn man es starr und rigide definieren würde, dann hätte ich Befürchtung, dass dabei irgendwas rauskommt, was ja keinem so richtig nützt, glaube ich. Von daher finde ich es einfach, wenn man alte Reben draufschreibt, dann fände ich es halt gut, wenn man dann sagt, wie alt die sind. Dann kann sich jeder seine Meinung darüber selber bilden. Oder eben so diese Aktion wie von Jancis Robinson mit dem Old Wine Registry. Die es als Weinbauern interessieren, dass sie sich darum kümmern und dass die Kunden das nachvollziehen können. Und die Kunden, die es nicht interessiert, das ist auch kein Problem, die dürfen das auch gerne einfach nur Wein trinken und sich nicht mit dem Alter ihrer Rebstöcke auseinandersetzen. Und das passt dann auch.
Ja, ich meine, du hast eh recht, weil langfristig überzeugt man ja sowieso mit Qualität. Und wenn jetzt dieser, sage ich jetzt mal, man das rein als Marketing-Move machen würde, okay, man schreibt jetzt alte Reben auf das Etikett, das wäre eh nur kurzfristig wahrscheinlich der Erfolg. Also langfristig muss man ja sowieso mit der Qualität.
Na, absolut, sagen, am Ende. Ja. Und das, ich glaube, das stellen die alten Reben auch immer her. Es gibt ja auch immer mehr Winzer. Es ist sicherlich auch ein bisschen ein Modethema zurzeit, glaube ich. Mhm. Also es wird sich mehr damit auseinandergesetzt als noch vor 20 Jahren. Aber es gibt ja auch immer mehr Winzer, die auch die Arbeit sich dann auf sich nehmen und sagen, wir selektieren mal unsere alten Rebstöcke hier jetzt raus und schauen mal, was denn passiert, wenn wir aus derselben Lage wo wir zwei Weingärten haben. Der eine ist 60 Jahre alt und der andere 15. Und jetzt bauen wir das mal getrennt aus. Und dann schauen wir uns das mal an.
Ja.
Und die meisten Kollegen, mit denen man redet, kommen eben dann zu dem Schluss, dass es doch einen qualitativen Unterschied gibt von den alten Rebstöcken. Und dass da auch irgendwie was dran ist.
Mhm.
Aber es gibt natürlich auch immer die Kritiker dieser Thesen, die dann natürlich auch sagen werden, einige der teuersten Weine der Welt werden aus 20 Jahre alten oder 15 Jahre alten Stöcken gemacht. Sicher, das kann auch funktionieren.
Aber man weiß ja auch gar nicht, wie die Weine schmecken würden, wenn die Weine genau aus älteren Reben dann nochmal.
Ja, wer weiß, ja, ja. Natürlich. Das ist auch, das ist ja das Schöne auch am Wein, dass es eben nicht deterministisch ist.
Ja, absolut.
Sondern es ist immer ein Mix aus Wissen und Bauchgefühl und einfach auch vielleicht auch nur Glück jetzt als Winzer, wenn man das herstellt. Und da muss man dann auch manchmal schauen, was für einen funktioniert und warum. Und ich glaube, mit den alten Rebstöcken gibt es mittlerweile genug, die sich damit auseinandergesetzt haben, dass man wirklich, glaube ich, sich darauf einigen kann, dass das gut funktioniert. Wenn sie gut gepflegt sind.
Ja.
Muss man wiederholen. Sonst werden sie ja natürlich auch nicht alt. Und weil, also man kann auch da zum Beispiel in unserem 60 Jahre alten Weingarten sind sicherlich 30% nicht 60 Jahre alt, sondern eben durch Krankheiten oder durch Bearbeitungsunfälle etc. Sind die Originalstöcke nicht mehr vorhanden und dann ersetzt man sie halt eben durch jüngere Weinreben. Wobei man auch da sagen muss, finde ich, wenn man einen Stock ersetzt in einem existierenden Weingarten, ist das auch wieder was anderes, als wenn man einen
komplett neu
auspflanzt. Weil dieser junge Stock, der hat sehr hart zu kämpfen von Anfang bis Ende. Der wird nie so kraftstrotzend, protzend durch die Gegend laufen in seiner Jugend, wie das in einem neuen Weingarten der Fall wäre.
Okay, spannend.
Aber ja, also und das ist halt unser großes Glück mit auch. Und es ist ja auch immer, es wird auch immer weniger gerodet. Man sieht es ja. Weil die Leute eben auch merken, dass es einfach qualitativ besser ist.
Ja.
Und einfach sagen, wir verzichten halt auf den auf das bisschen 20% Ertragsverlust oder 50, was auch immer es sei. Gerade die Winzer, die Qualität anstreben, sind da mittlerweile sehr dahinter. Also da sind wir jetzt nicht alleine. Ich glaube, das würden die allermeisten mit unterschreiben.
Alles, ja, absolut. Darf ich dir was vom Rotwein einschenken?
Ja, bitte, mach das doch. Ah, Rotweinmachung haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir machen, also was du uns jetzt einschenkst, ist unser relativ rot. Das ist de facto unser Zweigelt. Wir haben zwei Rotweine, unseren Zweigelt und unseren Pinot. Wie du selber schon sehen wirst, ist er recht hell in der Farbe. Wir machen Rotwein zumindest mal für eine lange Zeit machen wir Rotwein wie so vor 2500 Jahren. Also wir lesen das auch in kleine Kisten, werfen das dann mit viel händischer Arbeit in einen 1000 Liter immer voll oder anderes Verhältnis und dann ziehen sich eine oder zwei Personen die Hosen und die Socken und die Schuhe aus und dann steigen sie da rein, so wie früher auch, und treten den also mit den Füßen ein.
Mhm.
Das bedeutet, bei uns sind auch 100% Stiele dabei. Wir haben also keine Abwehrmaschine, Entrapper, wie auch immer man das nennen möchte. Das hat zum einen den Grund, dass wir sie nicht haben und zum anderen aber auch, dass wir große Fans beide sind von Stielen. Wir haben oft mit Entrappern gearbeitet und Uli und ich sind immer beide, wenn man an der Box vorbeigeht, wo die Kämme drin sind, die Stiele, da riecht's immer so schön raus nach Zimt und nach so viel Gewürz. Und wir mögen auch gerne selber viele Rotweine, die mit viel Stiel dabei sind. Also haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen. Bei der Rotweinbewegung sind wir dann recht zurückhaltend. Also wir versuchen da nicht die Marmelade raus durchzuwelken. Die Rotweine muss man ja immer bewegen. Manchmal machen wir eine Überflutung, manchmal stoßen wir es runter, manchmal drehen wir auch die Kappe einfach nur mit den Händen um. Und dann so nach 3 Wochen auf den Schalen wird er abgepresst und kommt dann für ein Jahr war der dann in gebrauchten Holz. Und dann haben wir ihn gefüllt im Januar oder so. Durch die offene Gärung kriegt er auch weniger Alkohol. Also der hat jetzt
nur
11 Alkohol.
Also 11 Alkohol?
Recht leicht.
Wahnsinn.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin echt ein wenig sprachlos. Für mich, ja, was man sonst an Zweigelt probiert, komplett anders. sowohl vom, also wirklich Aroma. echt cool. Sehr zurückhaltend, elegant in der Nase, weil normalerweise, also zweigelt so, erschlägt dich mit meiner Kirschbeere oder generell Rotbeerigkeit auch. Also muss man schon sagen, der ist ein bisschen noch verspielt, leichte Blüten.
Er ist sicherlich noch ein bisschen verschlossen, wie man aussieht im Glas. Wir haben immer relativ viel CO2 in unseren Weinen. Mhm. Einfach dadurch, dass wir sie halt so wenig pumpen müssen, auch bleibt einfach viel CO2 von der Gärung zurück. Das heißt, unsere Weine tun sich auch immer ganz, wir haben sie jetzt frisch aufgemacht, tun sich immer ganz gut, wenn man sie auch dekantiert oder vielleicht halt über ein paar Tage hinweg trinkt, dann öffnen sie sich auch ein bisschen mehr. Mhm. Also wir sind auch mittlerweile auf den Messen erkennt und uns der ein oder andere schon, weil wir stehen immer mit unseren Erlenmeyer-Dekanterkolben da und haben da unsere Weine rein dekantiert.
Ich bin gerade ein bisschen baff, weil ich habe gestern bei der Jungsmüll-Prüfung relativ viel Zweigel probiert von dem Weinservice. Wir haben sehr viele Zweigel aufgemacht. Mhm. Und sag mal, der klassische Zweigel, die ist Marmelade konzentriert. Nochmal richtig schön.
Sehr üppig.
Sehr, sehr üppig, ja, und sehr primärfruchtig. Also ich mag den Stil sehr, sehr gern vom Rotwein. Frischer, vom Alkohol dezenter, Säure eher präsenter und nicht irgendwie, ja, vom Gerbstoff find ich den auch sehr reif und samtig. Also muss schon sagen, für mich von der Stilistik her wirklich einer der besten Zweige, die ich probieren durfte. Das ist wirklich wow.
Danke.
Sehr spannend.
Ja, das freut mich zu hören, weil wir viele unserer Ziele waren eben auch keinen klassischen Zweigel zu machen, ja, der nach Dörpflaume riecht und 14 Alkohol hat und dann irgendwie die Struktur leider am Gaumen vermissen lässt. Oder die Struktur wird dann mit neuem Holz hergestellt. Und das kommt sicherlich zum einen halt durch die Stiele, die halt auch viel, und durch unsere sehr sanfte Maische-Bewegung. Also wir sind da ja wirklich extrem zurückhaltend, wenn man das vergleicht. Also wir machen maximal eine Bewegung pro Tag. Mhm. Manchmal auch gar keine. Manchmal nur jeden zweiten. Und da gibt's ja, also manche sind ja dreimal am Tag dabei, den Wein runterzustoßen. Aber ich finde, wenn man das Lesegut, wenn das reif ist und wenn das passt, dann braucht man das auch gar nicht so. Und dann braucht man diese Mega-Extraktion nicht. Und ich finde, wir müssen sowieso vorsichtig sein, weil wir halt die Stiele eben auch dabei haben. Wenn man es halt übertreiben würde da, dann könnte das auch schnell sehr grün und sehr, sehr komisch werden im Abgang. Aber ich hoffe zumindest, dass uns das hier gelungen ist, mit den Stielen so eine schöne Würzigkeit reinzubringen in den Wein, ohne dass sie das jetzt komplett übernehmen.
Ja, sehr. Also würdest du sagen, diese Würzigkeit kommt wirklich jetzt von den Stielen? Also war der jetzt der Rotwein, war der irgendwie großes Holz oder Stahl oder wie habt ihr?
Na, alles Barrique, alles gebrauchtes Barrique. Ja, okay. Einfach 8 gebrauchte Barriques, fertig. Die sind jetzt 5, 6 Jahre alt. Also vom Holz hat er sicherlich keine Struktur genommen. Ja. Mhm. Freut mich natürlich, dass er dir so schmeckt, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die da in der Stilistik mittlerweile unterwegs sind im Kammtal. Da gibt es ja zum Beispiel der Charlie Roll, macht ja auch wirklich ganz andere Stilistiken an Zweigelt. Und da kann man eben gut erkennen, dass Zweigelt auch mehr sein kann als das, was auf das ihm gemacht wird, leider. Ja, warum? Ich glaube, es ist auch immer so ein leichter Neid bei den Winzern. Man sieht dann immer die großen Rotweine aus dem Süden Frankreichs oder Italiens und dann möchte man sowas auch machen. Aber ich finde, wir sind cool Climate und wir können dazu stehen und wir können einfach Rotweine produzieren, die das widerspiegeln und können da stolz drauf sein.
Ja, sehr sogar. So. Also bin mir zwar sicher, dass sehr viele Kollegen von mir wahrscheinlich, wenn sie den Wein blind probieren würden, wahrscheinlich sagen, also nicht auf die Rebsorte kommen würden. aber das finde ich spannend. Also auch von der Stilistik her ist das schon ein roter Faden. Also auch zum Riesling, der auch eher so auf dieser frischeren Seite unterwegs ist, würdet ihr sagen, das strebt sich an oder trinkt sie auch selber gerne, so dieses frischere, elegantere?
Oder Wir streben es auf jeden Fall an.
Ja.
Weil wir glauben, ich glaube ja oft auch, wenn man Eleganz sagt, meint man eigentlich, dass der Wein seine Rebsorte nicht so extrem ausdrückt. Und wenn er das nicht mehr tut, dann drückt er hoffentlich das, was er dann ausdrückt, ist dann hoffentlich ja das Terroir, auf das wir eben darstellen wollen in unseren Weinen. Von daher streben wir das an in unserer Produktion, in all unseren Schritten, absolut. Wenn es dazu kommt, was wir trinken das sehr gerne selber, aber wir sind sehr weinaffin und trinken auch. Also wir trinken auch gerne Syrahs aus der Rhone, okay, oder ich trinke auch gerne, ich bin ein großer Fan von Châteauneuf du Pape, oder auch gerade auch mit unserer Vergangenheit australische Weine. Finde ich auch sehr spannend, trinke ich sehr gern, aber stelle ich dann halt eben auch oft fest, wie glaube ich viele Weinenthusiasten, die das auch gerne trinken, dass man es zwar gerne trinkt, aber man die Flasche alleine zu zweit oder zu dritt manchmal gar nicht leer bringt.
Ja, absolut.
Das ist super spannend und ein Glas davon finde ich super spannend, aber es entwickelt dann halt oft wenig Trinkfluss, wenn es zu groß wird. Ist meine Meinung. Von daher, wir möchten Weine mit Eleganz und die noch einen gewissen Trinkfluss darstellen, also die ihr Terroir widerspiegeln und aber ohne zu überfordern und zu überborden. Ja. Also von daher kann ich nur sagen, ja. Die kurze Antwort auf deine Frage wäre ja gewesen. Aber dann wird der Podcast zu kurz. Ja,
genau, das stimmt. Wobei, wir sind schon wieder am Ende vom Podcast angelangt. Das war jetzt echt wie am Flug die Zeit. Aber ich habe ja gehört, dass du selber auch hin und wieder den Probeschluck-Podcast hörst. Deswegen weißt du auch, was zum Schluss noch kommt. Ich darf dich zum Schluss noch die zwei Probeschluck-Fragen stellen.
Leg los.
Robert, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
Ich wäre leider ein lauter Wein.
Okay.
Weil, da muss ich, glaube ich, so ehrlich sein. Ich bin doch auch eine Person mit viel Farbe.
Ja.
Und ich würde es schätzen, ich wäre ein Châteauneuf du Pape aus einem hoffentlich kühlen Jahr.
Cool, haben wir auch noch nicht gehört. Okay, spannend. Cool. Ja, und wie sieht die Weinwelt nach deiner Meinung in 50 Jahren aus? Die Glaskugelfrage.
Sie ist kleiner. Sie hat sich deutlich mehr auf die Qualitätsseite verschoben, weg von der Quantitätsseite. Und sie hat sich sehr viel mehr auseinandergesetzt mit in den Themen, vor allem mit Ökologie, Nachhaltigkeit,
ja. Ja.
Und hat daraus gelernt und hat es geschafft, auf viel Wunderwerk zu verzichten und Wein wieder, oder wieder ist böse, aber noch ehrlicher zu machen, als es jetzt vielleicht schon ist.
Ja, da muss man schon sagen, also die letzten 60 Folgen haben ja doch schon sehr viele Antworten gehört, aber es geht eigentlich immer in dieselbe Richtung. Also dieses Ehrliche wieder zurück. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Entweder ist es einfach, weil es so sein wird und wir das alle wissen, oder du hast ein gewisses Subsample an Leuten, dass du zu deinen Podcasts einlädst, die vielleicht nicht der echte Querschnitt durch die Weinindustrie sind. Das musst du dir dann überlegen.
Ja, wahrscheinlich ist es schon biased. Also das muss man schon zugeben. Wobei eigentlich schon unterschiedlichste Meinungen schon vertreten sind. Aber
ja, klar, Meinungen sind viele da.
Aber ja, Meinungen sind viele da, aber ja.
Der LEH-Produzent ist vielleicht nicht so oft vertreten wie der kleine naturnahe Winzer, so wie wir und andere Gäste.
Ja, natürlich. Persönliche Vorlieben.
Ja. Richtig so.
Genau. Ja, und wenn du noch eine Frage zum Abschluss vielleicht mitgebracht hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu.
Ja, ich habe tatsächlich überlegt, wie du ja sagst, ich höre dich und viele andere Podcasts eben sehr gerne im Weingarten. Und ich dachte, ich frage dich einfach, was glaubst du, wird im Kammtal in 50 Jahren weinbaumäßig eine große Rolle spielen?
Boah, okay. Boah.
Also vielleicht, um es einzuengen, also in Sachen Rebsorten oder Weintyp vielleicht.
Okay.
Also nicht welcher Produzent hat 300.000 Hektar an sich
gesetzt. Ja, okay. Ich glaube, dass gerade solche Rebsorten wie Zweigelt und Pinot Noir wieder mehr Aufmerksamkeit oder was heißt wieder, aber mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil ich finde auch die Pinots und die Zweigelt vom Kantal jetzt schon großartig, aber ich glaube, da wird vielleicht auch die Weinwelt dann das internationaler auch noch mehr sehen. Ja.
Das Kamptal wird rot.
Das Kamptal wird vielleicht roter.
Okay.
Und vielleicht auch
mehr bekannt. Wird der Blaufränkisch seinen Weg sogar ins Kamptal schaffen?
Boah, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, passt das überhaupt? Also, boah, schwierig. Müssen wir probieren vielleicht. Muss man verkosten gemeinsam. Aber
müssen wir zum Charlie gehen, der hat schon Blaufränkisch.
Ja, ja.
Ein sehr spannender Wein übrigens.
Okay, bei den habe ich noch gar nicht probiert vom Charlie, okay.
Kann ich nur empfehlen.
Okay. Ja, das wäre vielleicht auch ein Thema, aber ich glaube, dass generell Niederösterreich rot ein Thema wird, weil wenn ich jetzt schon denke, Wachau und dann manche Jahrgänge dann mit 14,5 Alkohol dann schon überreif echt sind, ja. Aber schauen wir mal. Aber ich glaube, dass wirklich das Gebiet roter zumindest wird, ja. Das glaube ich schon.
Ja, das
vor allem 50 Jahre ist schon eine lange Zeit.
Ist schön, dass du das sagst oder lustig. Ich hatte, weil das ist, ich habe da auch so eine ähnliche Einschätzung, dass das in diese Richtung sich nur entwickeln kann. Weil es einfach gerade grüner Veltliner mit den immer wärmeren Jahrgängen und trockeneren Jahrgängen extreme Probleme hat. Und ich glaube auch, das Weinviertel wird das auch spüren.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich trinke auch gerne rot, also stört es mich jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber schauen wir mal. Ja, danke auch für die Frage und vielen, vielen lieben Dank, dass du dir den Weg gemacht hast zum Probeschluck-Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank an alle Winzerkollegen, die diesen Podcast hören, wenn sie im Weingarten am Jäten oder in Blättern sind. Und mach weiter so und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Cool, ja.
In der ich nicht vorkomme. Ich werde mich selber nicht anhören.
Und das nächste Mal dann mit der Uli.
Hoffentlich.
Ja, genau. Ja, vielen lieben Dank und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Und bis dahin, ciao. Servus.
Tschüss.